Passt. Ich reiche das noch nach. Und so. Ja, vor 4 Wochen war mein Bruder da. Ich bin der Zweite. Wir sind keine 12 Jungs. Ja, also es wird keiner mehr kommen. Nur falls ihr euch fragt, ob in 4 Wochen wieder jemand von Gleis da ist. Nein. Ja, ich freue mich, bei euch zu sein, und ich habe auch nachgeschaut, es ist tatsächlich schon circa 2,5 Jahre her. Es war im April 2017. Damals, meine Frau ist ja nicht dabei, waren wir 1,5 Kinder, oder hatten wir 1,5 Kinder. Jetzt haben wir 2,5 Kinder. Ja. So viel Veränderung, ich bin immer noch in der Ausbildung. Wer nachher mehr Fragen hat, ich würde zum Mittagessen da bleiben, da können wir gerne auch ein bisschen persönlichen Austausch haben. Zu der Predigt von heute, das Thema soll sein, neu gemacht. Er steht schon dran, perfekt, danke. Neu gemacht, aus dem Kolosser. Und das ist ja sowas Neues oder so, Veränderung spielt sich ja ständig in unserem Leben eigentlich ab. Wir hören hier für viele Dinge, wo wir gebetet haben, es kommt irgendwas in unser Leben, wo vielleicht auch nicht so ist, wie wir es uns vorstellen, oder es wird jemand Neues, oder ein neues Kind kommt zur Welt. Ständig unterliegen wir eigentlich dem Prozess der Veränderung. Und das ist auch ein Thema, eigentlich, das in der Bibel von vorne bis hinten sich durchzieht. Und zwar eigentlich eher dieses Thema, nicht nur neu gemacht, sondern dieses Thema von vorher zu nachher. Und ich habe ein paar Bilder mitgebracht, wo so mal ganz allgemein Vorher-Nachher-Bilder, das kennt man ja. Weil das ist ganz anders. Da ist irgendwas schiefgelaufen. Ja, eigentlich sollte das das gleiche Bild sein. Ja, vielleicht baut es sich auch noch auf. Ich erkläre es jetzt kurz. Heute Morgen hat es noch funktioniert. Links ein Baum oder 2 Bäume im Winter oder im Herbst. Dann auf der rechten Seite eigentlich der Baum im Sommer, ja, wo dann dementsprechend Blätter trägt. Jetzt hier klappt es besser. Ja. Ein Haus vor so einer Sanierung. Nach so einer Sanierung, also ich bin gerade so bei einer Kernsanierung vom Haus immer noch, das zieht sich ganz schön lang, und so ähnlich soll es dann aussehen, bloß deutlich kleiner, davor und danach. Vorm Abnehmen und nach dem Abnehmen, vielleicht der Traum für manche, ja, wie das dann aussehen kann, vorher und nachher. Vorher und nachher, was die Bibel eigentlich sagt, ich habe das mal symbolisch das Herz genommen, das Herz, unser Herz, unser menschliche Herz ohne Jesus, das sündig ist, das von Gott getrennt ist, nachher mit Jesus das reine, dieses weiße Herz, wo das symbolisieren soll, reingewaschen durch Jesus und durch den Glauben an Jesus, wo wir in Verbindung, in Gemeinschaft mit Gott leben können. Ja. Was für einen Unterschied findet ihr da? Das habe ich auf eurer Homepage gefunden. Ja, damit könnte man jetzt lange Zeit verbringen. Eigentlich sollte kein Unterschied sein, weil es ist einfach kopiert. Ja. Und bei der Veränderung, wovon die Bibel spricht, die spricht wenig von der äußerlichen Veränderung. Es geht wesentlich mehr um das, was in unserem Herzen vorgeht. Um die Veränderung in unserem Wesen, in unserem Herz, und die kann man offensichtlich vielleicht gar nicht so sehen. Und um dieses Neuwerden, diese Veränderung, soll diese Predigt heute sein. Und ich möchte den Text, den Bibeltext, den ich so als Kerntext nehmen möchte, vorlesen. Der steht in Kolosser 3, Vers 1 bis 17. Also wer das mitlesen möchte, ich werde es von hier vorne vorlesen. Kolosser 3, 1 bis 17, etwas längerer Text. Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um solcher Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. In dem allen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr noch darin lebtet. Nun aber legt ab von euch Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Mund. Betrügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen neuen Werken ausgezogen und den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Da ist nicht mehr Grieche oder Jude, Beschnittener oder Unbeschnittener, nicht Grieche, Sküte, Sklave, Freier, sondern alles in allem Christus. So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid, in einem Leibe, regiere eure Herzen und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. So viel mal zu dem Bibeltext. Der Hintergrund von dem Kolosserbrief möchte ich kurz voranstellen, damit man weiß, warum hat denn der Paulus, der den Brief geschrieben hat an die Kolosser, warum hat er denn den geschrieben? Und zwar war ja der Paulus oft unterwegs, hat gepredigt und da war er in Ephesus und da kam der Epaphras zum Glauben durch den Paulus. Und der ging zurück nach Kolosse und hat den Glauben dorthin getragen, in diese Stadt. Und dort hat sich eine neue Gemeinde gegründet. Und nach einiger Zeit, man muss sich mal vorstellen, da ist ein Christ, der dorthin kommt, ja, mit dieser neuen Lehre, sind da einige Sachen aufgekommen, wo der Epaphras gemeint hat, das kann nicht so sein. Und ist in seiner Not zum Paulus gegangen und hat ihm erzählt, wie es denn in seiner Gemeinde aussieht. Und der Paulus hat daraufhin, obwohl er noch nie dort war, hat er diesen Kolosserbrief geschrieben. Und in diesen ersten zwei Kapiteln, der Kolosserbrief hat nur vier, dreht sich eigentlich nur darum, um die Herrlichkeit Gottes, um die Herrlichkeit von Jesus und was wir alles in Jesus haben, um das ganz kurz zusammenzufassen. Und in den letzteren zwei Kapiteln dreht sich hauptsächlich darum, um die Änderungen und Anweisungen, wie wir als Christen leben sollen oder was sich verändert haben soll. Und das ist jetzt ein Teil von diesen Versen, wo ich vorgelesen habe, um dieses Verändertsein, um dieses Neusein durch Jesus Christus in unserem Leben. Und ich habe einen Lieblingsbibelvers oder einer meiner Lieblingsbibelverse, der steht in 1. Petrus 1. Da heißt eigentlich, oder der eigentliche Vers ist, seid heilig, denn ich bin heilig. Aber in diesem Kontext steht ein weiterer Vers, da heißt es, sondern wie der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Und genau dieser ganze Wandel wird jetzt hier mal zum Teil ja, mehr betrachtet. Wie konkretisiert sich das? Äußerlich nichts zu sehen, aber wie soll sich das in unserem Alltag widerspiegeln, wenn wir mit Jesus leben. Also, das wirklich praktisch gemacht. Was bedeutet dieser Wandel? Wie sieht es sichtbar oder wie wird es sichtbar? Und der Paulus, bevor er da einsteigt, wie das praktisch aussehen kann, und so ging es mir, als ich diese Verse gelesen habe, ich habe eigentlich nur diese Aufzählung so im Kopf gehabt, ja, was soll nicht mehr sein und was soll jetzt sein? Aber er schiebt da eigentlich ein paar Verse voran, die elementar wichtig sind. Und er fängt an und steigt da ein, seid ihr nun in Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes, und dann wiederum trachtet nach dem, was droben ist. Trachtet nach dem, Sucht nach dem, was droben ist. Das ist das Erste, was der Paulus den Christen in Kolosse sagt. Suchen, ja? Habt ihr schon mal gesucht in eurem Leben? Ja, ist eine rhetorische Frage, ich bin mir sicher, ihr habt es schon mal. Ich suche auch immer wieder Dinge. Ja? Da ist es mal der Geldbeutel oder der Schlüssel. Ja? Manchmal haben die Kinder auch einfach weggetragen, manchmal hat man selber wohin gelegt und nicht findet. Und so gibt es immer wieder, ich habe mal auf dem Parkplatz das Auto gesucht, das hatte irgendjemand ein Freund von mir umgeparkt und der hat gesagt, ah, das müsste da sein. Es war bloß dummerweise auf dem Flughafen, der Parkplatz war riesig. Ja, dann habe ich halt mal eine Stunde gesucht und ich habe gedacht, das ist hoffnungslos, das zu finden. Wirklich, Gott sei Dank, Gott hat die Gebete erhört. Ja. Weil da hätte ich eigentlich nicht gesucht mehr. Ja, aber ihr kennt es, dieses Suchen in eurem Leben. Ja. Und ich frage auch mal eine Frage, das möchte ich jetzt mal abfragen mit einem Handzeichen. Wem macht Suchen Spaß? Wem macht Suchen Spaß? Ja, für andere macht es Spaß, vor allem wenn man dann das Gefühl hat, man findet oder man findet es ja dann auch noch. Für einen selber nicht. Letzte Woche erst bei uns predigen dürfen und habe auch über dieses Thema gepredigt. Und da kam dann wirklich eine gute Idee und haben gesagt, an Ostern den Kindern die Sachen suchen, denen macht es Spaß. Ja. Habe ich gedacht, ja gut, wieder was dazugelernt. Aber eigentlich macht uns Suchen keinen Spaß. Und trotzdem machen wir es. Und die Frage ist doch, warum suchst du? Warum suchen wir Gegenstände oder Sachen, die wir verloren haben oder verlegt haben? Danke, das war, ja, das ist genau meine Antwort. Ja. Weil sie wichtig sind, weil sie uns so wertvoll sind, dass wir sagen, diesen Einsatz an Zeit, das ist es mir wert, eins oder vielleicht auch Geld da reinzustecken, ja, meistens ist es Zeit, weil das, der Gegenstand, die Sache ist mir so wichtig, dass ich danach suche. Und der Paulus sagt, sucht nach dem, was droben ist. Und ich finde, dieser Satz, der da in der Vorbereitung mir so wichtig geworden ist, der ist hart, aber der drückt die Wahrheit, glaube ich, aus. An der Intensität unserer Suche nach Jesus zeigt sich, wie wertvoll er für uns ist. Und ich weiß, wenn man da in sein eigenes Leben reinschaut, dann wisst ihr genau, deutlich besser wie ich jetzt, ja, wie ihr oft nach Jesus sucht oder nach dem sucht, was droben ist. Aber an der Intensität unserer Suche nach dem, nach Jesus, zeigt sich, wie wertvoll er für uns ist. Und dem Paulus war es extrem wichtig, das den Kolossern zu sagen, weil dieser zweite Vers sagt eigentlich nochmal das Gleiche. Ja. Diesmal sagt er nicht sucht, sondern diesmal sagt er trachtet nach dem, was droben ist. Einfach in anderen Worten, erinnert vielleicht ein bisschen mehr an das, was in Matthäus 6 steht, wo Jesus selber sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und hier sagt der Paulus, trachtet nach dem, was oben ist, nach Jesus. Und er macht es noch konkreter, er sagt dann nicht nur nach dem, was oben ist, sondern macht eigentlich noch diesen, ich sag mal, das Gegenteil, und nicht nach dem, was auf Erden ist. Ja, das hilft ja auch manchmal. Wir sollen nicht nach dem suchen, ja, was menschlich ist. Ja. Wir sollen nach den Maßstäben Gottes suchen. Wir sollen nicht suchen, um Menschen zu gefallen, wir sollen suchen, Gott zu gefallen. Nicht nach dem, was auf Erden ist, sondern trachte zuerst nach dem, was oben ist. Und das setzt der Paulus hier voran. Das erachtet er hier bei diesen ganzen Aufzählungen als das Wichtige. Als das Wichtige. Und diese Erinnerung kommt dann in Vers 3. Ja, warum sollen wir das machen? Warum sollen wir denn nach dem, was droben ist, trachten? Da heißt es, ja, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus euer Leben ist, Leben sich offenbaren wird, dann werdet auch ihr offenbart werden mit ihm in Herrlichkeit. Ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus. Da erinnert ihr euch dann, wie das Herz vorher, wo ich euch gezeigt habe, dieses weiße, beziehungsweise vorher schwarze Herz. Ihr seid gestorben mit Christus. ETG, Evangelische Täufergemeinde, das Symbol eigentlich der Taufe. Wir sind gestorben mit Christus und wieder auferstanden mit ihm. Zum neuen Leben. Und darum soll sich was ändern. Das ist der Grund. Und Paulus sagt, wir sollen im Grunde genommen nicht so und so leben, um Christ zu sein, sondern du musst in Christus sein, um so leben zu können, wie Christus ist. Also wenn unser Leben sichtbar anders werden soll, nicht von unserem Äußerlichen, sondern von dem, wie wir leben, mit unseren Eigenschaften, mit unseren Stärken und Schwächen, dann muss sich was verändern. Aber nicht, weil wir das aus uns heraus tun, sondern weil Christus das bewirkt in unserem Leben. Und es funktioniert nur in der Beziehung zu ihm. Was soll denn anders werden? Stellt sich die Frage. Und Paulus wird hier konkreter. Ja, mir gefällt es, ja, so das ganz praktisch werden zu lassen. Was soll denn anders sein bei Menschen, die mit Jesus leben, die ein neues Leben mit ihm begonnen haben? Da heißt Unzucht. Ja, das kommt aus dem Griechischen, Pornea, ja, von wo wir kennen Porno. Ja, letztendlich Ehebruch. Bei uns im Hohenloischen, ich weiß gar nicht, wie das bei euch heißt, aber bei uns sagt man oft so, hat er halt neben den Ausgang. Ja. Hört sich so nett an, hat er kurz spazieren gegangen. Ehebruch, nennt es die Bibel. Unreinheit, moralische Unsauberkeit, Unanständigkeit, Zügellosigkeit. Nicht ein Bier oder zwei reichen, sondern 10 Bier. Ich darf mich nicht mehr daran erinnern am nächsten Tag, wie der Abend war. Schändliche Leidenschaft. Leidenschaft, ja, wir wollen alle leidenschaftlich sein. Ja. Und bei uns ist ja das eher positiv geprägt, dieses Wort. Aber der Paulus schreibt hier von falschen Leidenschaften. Schändliche Leidenschaft, die nicht zu dem neuen Leben gehört. Böse Begierde, einer der Worte, die hier für mich ganz stark rausgestochen sind. Was ist hier eine böse Begierde? Eigenschaften, die nichts mit dem Reich Gottes zu tun haben. Beziehungsweise, er sagt sogar, böse Begierde und erweitert es, die Götzendienst ist. Wenn ich Götzendienst höre, dann muss ich ans Alte Testament denken. Ja, da denke ich an die Israeliten und die Völker drumherum, die irgendwelche Steinskulpturen angebetet haben oder irgendwelche Holzschnitzereien und denen Tiere geopfert haben und teilweise sogar Menschen. Aber Paulus schreibt hier nicht von irgendwelchen Stein- oder Holzfiguren, sondern er sagt, Habsucht, das ist wie Götzendienst in unserem Leben. Und ich habe da mal in so einer Erklärung zu einem Bibeltext gelesen, dieses Habsucht oder das ist ein krankhafter Zustand unserer Seele ist. Ja? Nie genug haben, nicht 5 Paar Schuhe reichen, sondern es müssen 2 Schränke voll sein. Und wenn ich wieder neue sehe, brauche ich noch mehr. Oder nicht das eine Auto, wovon mich von A nach B bringt, sondern es muss dieses mit 300 oder 500 oder 600 PS sein. Was auch immer. Ich muss immer noch mehr schaffen, noch mehr Geld zu haben. Noch mehr Häuser oder was auch immer. Nicht genug haben. Habsucht. Das ist Götzendienst. Oder vielleicht auch nicht materiellen Sachen, Habsucht nach immer mehr Ansehen, noch eine höhere Position, wo mich noch mehr vereinnahmt in meinem Job, nach Macht. Habsucht, die Götzendienst ist. Und dieses Verhalten, schreibt hier der Paulus, dieses Verhalten, deswegen werden Menschen dem Zorn Gottes ausgeliefert. Im Alten Testament zu der Zeit vom Noah, noch ganz am Anfang, viele von euch kennen, oder die meisten wahrscheinlich kennen diese Geschichte, wo Gott auf die Erde schaut und sieht, dass das Trachten von den Menschen böse ist. Ja? Die sich nicht an das halten, was Gott von ihrem Leben sich eigentlich vorgestellt hat. Und die Konsequenz davon war, dass er die Sintflut geschickt hat. Dass alle Menschen, die hatten eine Möglichkeit, das Rettungsangebot anzunehmen, auf die Arche zu gehen mit Noah, alle haben es ausgeschlagen und sie mussten den Zorn Gottes spüren, das Gericht. Und es heißt hier in dem Bibeltext, wegen diesen Dingen, wo ich jetzt gerade hier angerissen habe, ja, diesen Dingen, deswegen kommt Gottes Zorn auf die Menschen. Und Gott ist nicht nur der liebende Gott, es ist auch der, wo über Dinge zornig werden kann. Und deswegen sollte es kein Teil mehr von unserem Leben sein. Doch er sagt, nicht nur das soll der Vergangenheit angehören, sondern, ja, ihr habt da vorne schon diese Tabelle, ja, diese ersten Wörter. Es geht noch weiter. Paulus zählt weiter auf, was soll nicht mehr Bestandteil von unserem Leben sein. Und da heißt es in den Versen 5 und 8, ja, da soll nicht mehr Zorn sein, da soll nicht mehr Grimm, noch Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus unserem Mund, einander belügen soll nicht mehr sein. Und wie es heute vorher der Erik gesagt hat, heute Morgen, wie wir oft feststellen, dass wir voreilig Rückschlüsse ziehen, wenn wir vielleicht nur eine Partei gehört haben, ja, und mit Worten wirklich Sachen vergiften. Unsere Worte, die bewirken was. Und wir nehmen sie so leichtfertig in den Mund, oder wir reden oft so viel und leichtfertig, aber unsere Worte haben eine Wirkung. Zumindest manchmal mehr, wie wir uns vorstellen. Zum Beispiel meine Vorstellung vor 2,5 Jahren mit dem Flo, Florian, bla bla bla. Das habe ich halt am Anfang gesagt. Ja, und es ist 2,5 Jahre später. Ja, ich hätte mir mehr das Predigtthema gewünscht. Aber so bleiben Worte bestehen. Und sagt keine schandbare Worte aus eurem Mund. Und wirklich im Neuen Testament geht es viel um unsere Worte, weil sie so eine zerstörerische Kraft haben. Und es wird weiter aufgezählt, das war jetzt einmal das vorher, der alte Mensch. Und der Paulus sagt es, macht es so schön sichtbar, alte Kleider und jetzt neue Kleider, der neue Mensch. Und ich würde mir wünschen, es wäre so einfach, weil ich sage mal, kurz umziehen ist nicht schwer, finde ich zumindest. Ja. Alte Kleider raus, andere Kleider angezogen. Wie schön wäre es, wenn wir diese Eigenschaften so ablegen könnten wie Kleider und die neuen anziehen könnten. Und dieser neue Mensch, ja, in den Versen 10 bis 15, der neue Mensch, der mit Jesus lebt, der nach dem trachtet, was Jesus möchte, hat diese Eigenschaften. Wir sind erneuert zum Ebenbild von Jesus. Christus gleich. So ähnlich wie die Kopie vorher am Anfang von den Bildern. Herkunft spielt keine Rolle mehr. War für die damals wahrscheinlich wesentlich entscheidender wie jetzt für uns heute in unserer Situation. Und dann dieser Vers 12, finde ich so ausdrucksstark ist. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Ertragt einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage gegen den anderen hat. Und so weiter. Vergebt euch untereinander, vergebt euch, wie Gott euch vergeben hat. Die Liebe soll man anziehen und der Friede von Jesus soll unser Herz regieren und die Dankbarkeit soll uns ausmachen. Und wenn ich diese Eigenschaften oder lese, ich weiß nicht, wie es euch geht, dann denke ich, ja, das ist die Beschreibung von mir. Nicht. Es sind nicht meine Eigenschaften, sondern es sind die Eigenschaften von Jesus, von Christus. Und darum geht es immer wieder, als Christen ihm ähnlicher zu werden. Aber wie kann das funktionieren? Wie soll das praktisch werden? In Vers 16 zeigt der Paulus den Kolossern nochmal, wie kann man das anfangen umzusetzen? Oder was müssen wir denn tun? Da heißt es, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Gemeinschaft mit Gottes Wort, sagte Paulus. Gemeinschaft mit anderen Christen. Ja, eigentlich wie wir jetzt hier haben. Ja, wir schauen in Gottes Wort, wir haben Gemeinschaft untereinander, auch nachher noch. Gott zu loben mit geistlichen Liedern. Und er rafft es nochmal zusammen, denke ich, in diesem letzten Vers 17. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Und da sind wir eigentlich wieder am Anfang von dem Text, wenn man mal genauer hinschaut. In Jesus. Wir sollen trachten nach dem, was droben ist. Nur in Verbindung mit Jesus, in einer engen Gemeinschaft, können wir diese Eigenschaften anfangen anzunehmen. Vor einiger Zeit habe ich mal mit jemandem gesprochen und letztendlich hat er mir Dinge erzählt und ich habe gemerkt, wie ein Zorn in mir aufwächst gegen eine Person, die sich von mir selber, ich weiß nicht, ob ich das jemals schon mal so erlebt habe. Es war so abgrundtief, muss ich sagen, dass ich selber über mich erschrocken bin. Und ich habe angefangen tatsächlich zu sagen, okay, das ist ja unglaublich, Herr, hilf mir, diese Gedanken, diese schlechten Gedanken und diesen Zorn abzulegen. Und Gott hat mir wirklich geholfen. Aber ich merke, dass ich immer wieder, dass es immer wieder vielleicht auch abgeschwächt, aber immer wieder in meinem Leben aufkommt. Das ist nicht so eine Einmalaktion, sondern ich muss immer wieder das zu Jesus tragen. Und ich darf es auch immer wieder zu Jesus tragen. Ich brauche die Freundlichkeit von Jesus und die Liebe. Aus mir kommt es nicht selber raus. Christsein bedeutet also zu erkennen, dass ich es nicht bringen kann. Und das hat mir die Situation echt wesentlich deutlicher gezeigt, wie jetzt vielleicht die Wochen davor oder Monate davor. Aber Jesus in mir kann das vollbringen. Und wenn man diese Eigenschaften liest, da fällt auf, diese Eigenschaften sind nicht menschlich und die sind auch nicht, ich sage jetzt einfach mal christlich, ja, so christliches Abendland. Sie müssen von Christus kommen, weil sie übermenschlich sind. Die sind nicht natürlich, die hat keiner von uns natürlich gegeben. Ja, das kann ich mit Gewissheit sagen, ja, die hat keiner von euch intus. Aus eurer menschlichen Sicht. Und auch ich nicht. Das sind übernatürliche Eigenschaften, die Christus selber trägt. Ja, so. Aber das Interessante ist, muss ich auch dazu sagen, wir geben uns oft zufrieden mit ein bisschen christlicher Moral. Ja? Was ich damit meine ist, zum Beispiel Freundlichkeit. Ja, in Anführungszeichen, ich bemühe mich mal, freundlich zu sein. Und ich bin auch relativ lang freundlich, aber irgendwann ist dieses Maß an Freundlichkeit ausgeschöpft. Ja? Und dann darf ich mich auch anders verhalten. Und ich sage mal, dieses lange freundlich sein, wenn ich dann das jemand anders jetzt zum Beispiel erzählen würde und sage, die Situation schilder, ja, ich habe da mit dem dessen gesprochen und so weiter und der hat sich so und so verhalten. Und da sagt der eine vielleicht, boah, dass du so lange ruhig bleiben konntest. Und dann sagst du, ja, aber es gab dann einen Punkt, dann war es vorbei. Und dann sagt der andere, ah ja, das kann ich verstehen. Ja. Das meine ich mit dieser christlichen Moral, ja, wo der andere dann locker das Verständnis dafür aufbringen kann, dass wir dann kein Verständnis oder keine Freundlichkeit mehr an den Tag legen konnten. Oder vielleicht bei der Vergebung auch was ist, ja, wir sind bereit zu vergeben, aber irgendwo dann beim Erbe plötzlich, was für abgrundtiefe Streitigkeiten auch dabei bei Christen aufkommen. Wenn es ums Geld geht, oder wenn man sich, ja, bin bereit zu vergeben, aber wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, ja, und sich mein Gegenüber nicht mal entschuldigt dafür, dann kann ich auch nicht vergeben. Das können wir nicht und das müssen wir ja eigentlich auch vielleicht nicht. Aber wenn wir Jesus anschauen, was er von uns fordert, dann übertreibe ich nicht. Weil, was sagt Jesus, ja, wo es um das Thema Vergebung geht in Matthäus 5? Wer weiß es, was Jesus da sagt, wenn es ums Thema Vergebung geht? Ja, ihr dürft es auch laut sagen. Ja, ich glaube 70 mal 7, aber das ergibt das Gleiche. Ja? Das ist das Tolle bei Mal. Rechnung. Was ist das mathematisch gesehen? 70 mal 7 oder 7 mal 70? Ja, ich bin Ausbilder, deswegen kommen immer so blöde Fragen bei mir. Vollzeitausbilder. 490 Mal. Ja? Und was möchte Jesus an der Stelle sagen? Wie oft soll dir vergeben? Wie oft soll ich vergeben? Unendlich mal. Ja, ich wäre froh, wenn wir es schaffen würden, 490 Mal für die gleiche Sache. Aber Jesus sagt nicht 70 mal 7, sondern unendlich mal. Sollen wir bereit sein zu vergeben für die gleiche Sache. Oder anderer Anspruch, liebt eure Feinde. Ja, wir schaffen es oft nicht mal. Ich habe letzte Woche, habe ich ja gesagt, diese Predigt gehalten. Und ich bin heimgekommen, meine Frau war nicht so gut drauf. Ich drück's mal so aus. Ja. Und ich habe mit ihrer Antwort, ich weiß nicht, was ich, also sie ist schwanger, sage ich jetzt mal. Ich habe einfach mit ihrer Antwort nicht umgehen können. Ja, einfach die Art und Weise, wie sie geantwortet hat. Und ich habe gedacht, ich bin dann eher so, ich suche dann eher das Weite einfach. Und dann sage ich, okay, wenn sie so antwortet, dann ziehe ich mich halt zurück, fertig. Ja. Und ich denke an diese Predigt, ja. Ich predige mir oft mindestens genauso wie euch. Ja. Vergeben. Gott möchte, dass wir immer und immer wieder bereit sind zu vergeben. Und es ist nichts Natürliches, nichts davon. Es ist übernatürlich, es ist göttlich, es ist übermenschlich. Und es ist wirklich nur was Jesus in unserem Leben bewirken kann. Und das ist Teil von unserem Christsein. Immer wieder zu erkennen, ich selber bringe das nicht, weil diese Eigenschaften, wie wir es in dem Bibeltext gelesen haben, das ist nicht nur einfach so angezogen, sondern es ist ein lebenslanges, ich sag mal, dran geschliffen werden. Zu merken, ich habe keine Geduld mit anderen Menschen. Und ich muss zu Jesus kommen, bitte schenk mir Geduld. Schenk mir Liebe für meinen Mitmenschen. Schenk mir Sanftmut. Schenk mir Demut. Oder was auch immer du denkst, das ist der Teil, wo Gott dich eigentlich noch am meisten schleifen möchte. Ich kann es nur in Verbindung mit Jesus. Wenn Jesus es selber in meinem Leben bewirkt. Also, kann ich eigentlich so zum Schluss, kann ich dieser neue Mensch denn so werden, dieses Ebenbild von Jesus? Mit diesen Eigenschaften? Und ich komme eigentlich zu diesem Fazit, nein, nicht in der Fülle, wie Jesus es war. Und das ist auch nicht unbedingt das, was Gott von uns möchte. Er möchte, dass wir Menschen sind, die immer wieder erkennen, dass wir es nicht bringen, dass wir mit ihm in Gemeinschaft leben. Das ist das, was der Paulus sagt. Schaut nach dem, trachtet nach dem, was droben ist. Sucht mich. Ja. Haltet Gemeinschaft mit mir. Alles, was ihr tut in Wort und Werk, in Verbindung mit mir zu tun. Aber Jesus, ganz klar, und das kommt auch im ganzen Neuen Testament raus, möchte in uns diese Eigenschaften groß werden lassen. Dass andere Menschen sehen, okay, das ist nicht natürlich, das ist nicht normal. Damit Gott verherrlicht wird und andere Menschen Gott in uns erkennen dürfen. Ich möchte nochmal diesen Vers 17 lesen. Da heißt: Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott, dem Vater, durch ihn. Ich möchte noch beten. Ja, lieber Vater, du kennst uns besser wie jeder andere. Und du siehst wirklich, du hast einen Plan für unser Leben und möchtest uns verändern von innen heraus, dass wir deine Eigenschaften und wir dir immer ähnlicher werden dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du in uns diesen Wunsch wächst, ja, dieses dich suchen, dieses Trachten nach dir, dass du uns so wertvoll bist, dass wir alles daran setzen. Weil wir erkennen, du bist das Wichtigste für unser Leben und dass du in uns diese wunderbaren Eigenschaften auch hervorbringen möchtest. Dass du verherrlicht wirst letztendlich in unserem Leben und andere Menschen dich erkennen dürfen. Und das möchte ich dich bitten, dass du die Gemeinde auch hier segnest. Du siehst, was sie umtreibt, was den Einzelnen beschäftigt und wie voll oft die Tage sind. Und wie wir das Trachten nach dir ja, aus dem Fokus verlieren. Und wir andere Dinge vorne anschieben. Und ich möchte dich echt bitten, dass du in uns diesen Wunsch immer wieder neu wächst. Ja, in der Nähe zu dir zu leben und hilf uns, unseren Mitmenschen so zu begegnen, wie du es möchtest. In Liebe, aber auch mit Wahrheit. Ja, so wie du es getan hast. Lass uns von dir lernen. Dank für dein Wort. Und ich möchte dich bitten, dass du diesen Tag ja, in deine Hand nimmst und segnest. Und die kommende Woche. Amen.